Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Es ist Donnerstag, der 31. März, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Zur deutschen Ausgabe ist natürlich auch heute die richtige Lektüre, wenn man informiert sein will. Wir werfen einen Blick rein in das Blatt mit Uwe Scheele, der am Telefon mit dabei ist. Live zu Gast im Studio ist heute Toni Oberndorfer. Er ist Redakteur beim ORF Fernsehen. Er ist extra nach Marbella eingeflogen für das Comeback von Österreichs Tennisstar Dominic Thiem. Was er erlebt hat auf dem Platz, was er sonst noch macht beim ORF und was für einen tollen Preis er gewonnen hat vor 2 Jahren, das wollen wir heute in dieser Stunde besprechen. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Logisch, so weise bin ich anders drauf, mein Glaube.
Wanda, Rocking in Wien. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mit der Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe wollen wir uns auch diese Woche zu Beginn der Sendung einen Überblick über das aktuelle Geschehen an der Costa del Sol in Marbella und Spanien verschaffen. Und dabei hilft mir wie immer Uwe Scheele, der jetzt am Telefon zugeschaltet sein müsste. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Hallo Dietmar, schönen guten Tag.
Uwe, vor zwei Wochen hatten wir schon mal das Thema Sahara-Staub. Letzte Woche hatten wir es auch kurz angesprochen, ne, in der Sendung, weil wir diesen Himmel dann beobachtet haben, hier vom Studio aus, du von dir zu Hause aus, ne? Und jetzt habt ihr schon wieder, jetzt geht es schon wieder um Kalima, ne? Also, genau. Weil es ist ja einiges runtergekommen letzte Woche, ne? Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und ja, die Gebäudereinigungen haben jetzt wahrscheinlich alle Hände voll zu tun, oder?
Ganz genau, die Kalima, wie das hier genannt wird, also dieser Wüstenstaub, Regen, manchmal ist es auch nur Wüstenstaub ohne Regen, diese Kalima eben mit diesen Südwinden, die Sahara hier hintragen, sind ja eigentlich schon relativ normal, aber in diesem Ausmaß, wie es jetzt der Fall war, kann man wirklich von historischen Ausmaßen sprechen, denn sowas hat es noch nie gegeben. Also auch ganz alte Menschen, ich habe gehört von einem über 90-jährigen Mann, der gesagt hat, das hat er noch nie gesehen hier in Malaga, dass es also so schlimme Auswirkungen hat. Malaga, im Übrigen auch Marbella, die ganze Küste eigentlich lang, in Axarquía, alle Häuser sind braun-rot geworden. Also unser Haus hier ganz schlimm, auch ganz fürchterlich braun, auf der einstmals weißen Fassade. Und ja, das ist ein großes Problem. Die Gebäudereinigungen haben alle Hände voll zu tun, beziehungsweise Anfragen erstmal, denn viele Leute waren noch ein bisschen verhalten, ob diese Kalima vielleicht oder dieser Schmutzregen vielleicht nochmal wiederkommt und haben erstmal nur angefragt, die haben schon lange Wartelisten, also da werden auch zusätzlich Leute eingestellt jetzt bei diesen Reinigungsfirmen, um da überhaupt mit der Arbeit nachzukommen. Und es wird sicherlich einige Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis alle Häuser dann auch tatsächlich wieder gereinigt sein können. Das Ganze geschieht auf verschiedene Art und Weise. Manche Leute machen das natürlich auch selber. Habe ich auch hier bei uns schon in der Organisation gesehen. Einige haben schon Hand angelegt letztes Wochenende mit Hochdruckreinigern. Auf Spanisch werden sie Karcher genannt. Nach dieser, also auf Deutsch eigentlich Kercher, aber Karcher, als Karcher bekannt hier. Damit bekommt man natürlich viel runter, aber man kommt natürlich auch nicht überall hin, so einfach, gerade wenn man ein etwas größeres Haus hat. Und die Gebäudereinigungsfirmen warnen davor, das alles selber zu machen. Und tatsächlich muss man sagen, ist es heute zu einem Unglücksfall gekommen in Guaro, im Hinterland von Marbella, ist ein 61-jähriger Mann von der Leiter gestürzt, als er mit einem Hochdruckreiniger sein Haus gesäubert hat und ist dabei ums Leben gekommen tatsächlich.
Ui, das sollte man also lieber den Profis
überlassen. Ja, zumindest in Höhen, wo man nicht so gut drankommt, sollte man also da nicht rumtouren da auf einer Leiter. Das ist wirklich gefährlich.
Ja. Genau. Uwe, du wirst es nicht glauben, mein heutiger Studiogast aus Österreich, der hat auch schon Erfahrungen mit Sahara-Staub gemacht. Ne? Also diese Sahara-Staubwolke ist bis nach Wien, glaube ich, gekommen.
So. Ne? Erzähl mal, Toni. Süddeutschland, ja, auch. Ich weiß, in Süddeutschland ist ja auch gelandet. Ja.
Ja, erstmals danke für die Einladung, Dietmar. So ist es. In Österreich hat sich das auch bemerkbar gemacht. Ich bin im Osten des Landes zu Hause. Also
Niederösterreich,
Luftlinie etwa 100, 200 Meter von Wien. Unsere Autos haben auch so eine feine Staubschicht drauf gehabt. Und auch im Westen Österreichs hat man es an den Skigebieten gut erkennen können. Da hat man gesehen, welche Pisten offen waren und welche nicht. Denn die offen waren weiß gekarft, okay. Und die Nebenpisten waren dann doch schon so leicht bräunlich. Also wir haben gerade gehört, historische Ausmaße, und das hat sich auch in Österreich bemerkbar gemacht.
Ja. Uwe, das erinnert mich an das Video, das du mir damals geschickt hast von der
Sierra
Nevada.
Genau, das wir gesehen haben. Sierra Nevada, das war aber die letzte Kalima, glaube ich.
Vor zwei Wochen,
ne?
Genau.
Und das sah schon ziemlich wüst aus. Ja. Da ist also ein Skifahrer die Piste runtergefahren, die Piste war braun und hinterher sah man den Schnee darunter. Also das war ganz beeindruckend eigentlich. Eine vollkommen mit dieser Asche oder mit diesem Sand belegte Piste. Er hatte wahrscheinlich auch Mühe, da runterzukommen, denn das kann man sich vorstellen, dass das ein bisschen das Rutschen nicht gerade fördert, so, ne, über diese Piste.
Uwe, das Unwetter ging natürlich auch mit Regen einher, ne? Also es gab sogar Überschwemmungen in Teilen von Marbella, ne? Und da musste sogar eine Straße irgendwie mit dem Boot dann, oder konnte nur eine zeitweise nur mit dem Boot überquert werden.
Genau, das war ja nur bei Andalusia, genauer gesagt im Gebiet Aloa. Das ist ein Problem da, was mit dem Bach zu tun hat, beziehungsweise auch den Abläufen neben dem Bach und ganz konkret auch mit der Bebauung direkt am oder im Flusslauf, was ursprünglich mal Ja, genehmigt wurde wahrscheinlich von dem Bürgermeister Jesus Riel, der ja einiges genehmigt hat, was man nicht hätte genehmigen dürfen. Und so auch dieses Gebäude, das jetzt offenbar auch enteignet werden soll, also von der Stadt, ist da ein Verfahren angestrebt worden. Mhm. Denn das passiert immer wieder bei starken Regenfällen, dass da diese Straße dann über Wasser steht, dass auch andere Stellen von dieser Siedlung über Wasser stehen, unter Wasser stehen. Und das Problem ist, dass man da nicht anders rauskommt. Das ist wirklich eine Verkehrsstraße oder Verbindungsstraße, kann man sagen, um rauszukommen aus der Siedlung. Und das war ja einige Stunden, wenn nicht sogar einen Tag, war das unmöglich, anderthalb Tage sogar, war es unmöglich, da rauszukommen. Einige Autos sind sogar stecken geblieben, andere sind dann mit dem Boot rübergefahren.
Mhm. Ja, es gibt noch einiges zu tun in Marbella. Ne? Die Aufräumarbeiten dauern an und jetzt ist sogar nochmal das Budget erhöht worden. Ne? Vor allem auch im Bereich der Strände, ne? Wo ja auch einiges zu tun gibt. Ne? Vor allem im Hinblick halt auf die Karwoche, die ja jetzt bald ansteht. Ne?
Genau, das waren die Schäden, die da verursacht wurden, auch durch die Unwetter, also nicht jetzt nur durch den Schmutzregen, sondern durch die Unwetter, die da auch vor einer Woche, vor gut einer Woche schon mal getobt haben bei Marbella und dann viel von den Stränden weggerissen haben. Und das ist natürlich jetzt, also viele Strände direkt in der Innenstadt von Marbella sind also vollkommen dezimiert worden, die Palmen umspült worden, die da vorne stehen. Und das ist natürlich jetzt dringend erforderlich, dass man das wieder herrichtet. Es ist ja immer die Forderung auch, das endlich mal vernünftig zu lösen durch Dämme, die da im Wasser angelegt werden sollen. Aber das ist immer noch nicht gemacht worden. Solange wie es keine endgültige Lösung gibt, muss eben dann immer wieder der Sand von einer Stelle zur anderen zu hunderttausenden Kubikmeterweise da angekarrt werden. Die Stadt hat dafür, wie du ganz richtig gesagt hast, das Budget nochmal erhöht um 220.000 Euro. Insgesamt über 600.000 Euro stehen jetzt zur Verfügung, um diesen Sand da von A nach B zu karren. Und dann hoffentlich für die Semana Santa, also für die Karwoche, die ja jetzt übernächste Woche beginnt, dann auch wieder die Strände auf Vordermann zu bringen.
Mhm. Toni Oberndorfer, du bist seit Dienstag hier. Wie hast du so ein bisschen die Strände erlebt oder hast du noch gar keine Zeit gehabt, hier an der Promenade mal entlang zu laufen?
Nur gestern am Abend eigentlich. Okay. Und da war es eigentlich sehr schön und ruhig. Insofern, ich war fast die gesamte Zeit auf der Tennisanlage Puente Romano und habe da gar nicht so viel mitbekommen. Gestern am Abend hat sich ein kleines Zeitfenster aufgetan für mich.
Wunderbar. Uwe, ein Thema, was mir bei euch diese Woche aufgefallen ist, ist ein Waldgebiet in Las Chapas, ne? Relativ nah oder zwischen Urbanisationen und da wuchert es ganz wild und das führt zu Besorgnis bei den Anwohnern, ne? Weil zu viel Natur kann auch unter anderem Gefahren bergen.
Ist auch nicht so gut, beziehungsweise kann ein Traumwald kann das schnell zum Albtraum werden. Also es ist wirklich ein ganz interessantes Fleckchen Erde da, ganz nah an der Küste und doch ein Mischwald, wie man ihn sonst bei uns zumindest hier an der Küste gar nicht mehr kennt. Ein mediterraner Mischwald, der praktisch übrig geblieben ist, gerettet hat vor der massiven Bebauung hier an der Küste, zwischen mehreren Urbanisationen gelegen in Las Chapas. Ist ursprünglich eigentlich sehr schön und auch als Naherholungsgebiet wird es genutzt. Aber es kümmert sich niemand darum, da aufzuräumen, das Unterholz aufzuräumen und sodass es wirklich zu einer Art Urwald ausgewuchert ist, das Ganze. Also was umfällt, bleibt liegen. Es werden auch keine Sträucher darunter aufgeräumt und so. Und wir wissen ja alle, wenn es dann trockener wird Richtung Sommer, ist genau das eine Riesengefahr, dass da Waldbrände entfachen können oder auch zum Raub der Flammen werden, wenn ein Waldbrand von woanders kommt. Das war damals der große Waldbrand 2012. Da ist wirklich sind die Flammen nur ein paar Meter davor stehen geblieben und man kann sich mag sich nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn es auch da noch übergeschlagen wäre in diesen Wald. Denn ganz nah drumherum stehen da ganz viele Häuser und es ist teilweise, geht die einzige Straße aus einer Urbanisation, zumindest die dahinter liegt, geht durch diesen Wald durch. Also man kommt sonst gar nicht aus der Urbanisation raus. Also ganz schrecklich. Und die Stadt hat da bisher trotz mehrmaliger Hinweise der Anwohner nicht reagiert, nichts gemacht. Sie sagt, es ist nicht unser Wald und es steht fest, wem der Wald gehört, eine Familie, eine reiche Familie aus Marbella, die jetzt auch tatsächlich angeschrieben wurde, aufgefordert wurde, da für Flurreinigung zu sorgen. Aber man weiß nicht, ob sie dem nachkommen werden oder ob das noch ein langer Weg durch die Instanzen sein wird. und letztendlich die Stadt da die Reinigung übernehmen muss erstmal, aber die Gefahr ist auf jeden Fall noch nicht gebannt. So schön wie dieser Wald aussieht, ist natürlich wieder, wenn es wärmer wird und trockener wird, eine große Gefahr.
Gut, hoffen wir, dass die Stadtverwaltung da so schnell wie möglich mal aktiv wird, ne, und dass da auch wirklich dann einen Konsens irgendwie gibt mit dieser Eigentümerfamilie. Ne? Genau. Uwe, ein ganz kurzer Blick hinter die Gemeindegrenze von Marbella bzw. San Pedro. Ne? Da ist nämlich in Estepona in der Urbanisation Richtfest gefeiert worden für ein Seniorenwohnprojekt oder so eine Art Apart-Hotel. Ne?
Genau, es ist mehr ein Apart-Hotel eigentlich von einem deutschen Investor, der da seit geraumer Zeit schon dieses Apart-Hotel, dieses Wohnheim da baut, mit 78 Seniorenwohnungen, die da entstehen in Estepona und die Anfang 2023 dann auch eröffnet werden sollen. Jetzt war, wie du sagst, Richtfest, also schon ziemlich weit gediehen, das Ganze.
Genau, also glaube ich, sie waren sogar 2 Wochen vor dem Plan, ist mir erzählt worden. Ne? Ich war ja selber auch kurz dort. Ne? Ja. Und also ja, das scheint wohl dann, will ich dann an den Start zu gehen dann im nächsten
Jahr.
Genau,
mhm. Der Investor hat eben auch schon mehrere solche Projekte in Deutschland, in Österreich, glaube ich auch, hat auch was laufen.
Österreich, Schweiz, glaube ich, genau.
Schweiz. Schweiz. So ähnliche Projekte, also sind natürlich ein Seniorenwohnheim, kann man sagen, im hochpreisigen Bereich, also eher als Hotel, eine Art Hotel angelegt natürlich, mit Außenpools, mit Wellnessbereichen, mit allem drum und dran, Restaurants drin und so weiter.
Mhm. Uwe, zum guten Schluss gibt es noch positive Nachrichten. Ne? Der Transportstreik hat uns ja in den letzten Tagen ziemlich in Atem gehalten, alle. Wir haben selber am eigenen Leib erfahren, was die Konsequenzen waren. Ne? Und jetzt gab es eine Art Einlenken, ne, von den Spediteuren. Ne? Und es gibt auch ein Maßnahmenpaket von der spanischen Regierung.
Genau. Das war eigentlich der Hintergrund, dass die Regierung da jetzt ein Maßnahmenpaket vorgestellt hat, um nicht nur gegen diesen Streik der Transportgesellschaften, der Spediteure vorzugehen, die ja schon teilweise drei Wochen gestreikt hatten und teilweise mit auch gewaltsamen Aktionen auf den Straßen für Aufsehen gesorgt haben und dann tatsächlich auch zu Lieferschwierigkeiten in bestimmten Bereichen geführt haben. Das ist jetzt hoffentlich, gehört es der Vergangenheit an, also mittlerweile fahren auch fast alle LKWs wieder. Man hat sich geeinigt auf ein Maßnahmenpaket, was nicht nur die Speditionen entlastet, sondern die Bürger ganz allgemein. Also es ist ein bisschen umfangreicher, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Unter anderem das Wichtigste ist, dass ab morgen der Sprit, sowohl Benzin als auch Diesel, um 20 Cent billiger wird. Durch eine Subvention, kann man sagen, vom Staat und den Mineralölgesellschaften, 15 Cent zahlt der Staat und 5 Cent zahlt der
Wohlgemerkt, erst ab morgen, ne? Also ich habe auch erst nur für 5 Euro
genau,
mal getankt.
Genau. Also heute scheint gehende Leere noch an den Tanksäulen, an den Tankstellen zu herrschen, weil natürlich alle warten jetzt und morgen ist dann natürlich auch mit Staus zu rechnen erstmal. Also wer ein bisschen was noch im Tank drin hat, sollte vielleicht ein paar Tage noch warten, bis er dann zur Tankstelle fährt. Ja. Das ist eine der Maßnahmen. Gleichzeitig gibt es auch Direktzahlungen noch an zum Beispiel an die Speditionen, ans Transportwesen. Insgesamt machen diese Unterstützungen mit den Spritpreissenkungen und tatsächlich noch Subventionen für jeden LKW, der unterwegs ist. Auch es gilt auch für Busse, gilt auch für Kleintransporter. Macht das allein fürs Transportwesen etwa 1 Milliarde Euro aus, die da an Unterstützung ausgezahlt werden. Außerdem werden noch günstige staatliche Kredite in Aussicht gestellt, die man also auch noch, wenn man in Zahlungsschwierigkeiten gerät, als Unternehmen beantragen kann. Es wird der Strom auch für die Privathaushalte weiter bezuschusst, insofern, dass die Mehrwertsteuer reduziert bleibt die nächsten 3 Monate. Das Ganze gilt erstmal für 3 Monate, also vom 1. April bis Ende Juni. Auch Mieterhöhungen sind limitiert worden, erstmal, die sich ja normalerweise der Inflationsrate richten und die wurde gerade gestern gemeldet, enorm hoch in Spanien, ist noch höher als in Deutschland, 9,8% Inflation haben wir im Moment hier und die Mietpreiserhöhungen wurden aber auf 2% festgelegt für die nächsten 3 Monate erstmal. Also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die da zugeführt haben, dass also der Protest der Lkw-Fahrer jetzt aufgehört hat Und ja, man hoffen kann, dass wieder alles jetzt normal läuft. Die andalusische Landesregierung hat berechnet, dass allein in Andalusien Verluste von ungefähr 1 Milliarde Euro angerichtet wurden durch Güter, die nicht transportiert werden konnten, durch teilweise auch Produktionsstopps, die in einzelnen Branchen dann vorgenommen werden mussten. Es ist ja sogar schon Mehl knapp geworden in Bäckereien und so weiter. Also das ist hoffentlich jetzt eine Geschichte, die der Vergangenheit angehört.
Hoffentlich, hoffentlich. Also wir sind auf einem guten Weg und ja, bedanke mich bei dir, Uwe, für das Gespräch heute. Ich glaube, Süddeutsche sollte man sich unbedingt heute wieder besorgen am Kiosk, ne? Und ja, wir sprechen dann nächste Woche wieder.
Ja, ich denke auch. Bis dahin. Tschüss.
Dankeschön, Uwe Schiele, Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe. Und gleich nach der Musik, die meinen Gast besonders freuen wird, geht's weiter mit Toni Oberndorfer vom ORF-Fernsehen und sein Interview mit Dominik Thiem.
Söhn allein, ich sitz da bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll bester in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Den Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei, er ist immer live dabei, weil mit seinem Color TV sieht er alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen er ein bisschen müd, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm ein erfreutes Hoppala und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt das so richtig der Kaffee. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Schiebe trennt und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es wirkt da jede Sportart mit der Zeit ein bisschen öd, wenn es an Härte fällt. Autorennen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gescheiten Busserat. Weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig fresh. Schaut man immer wieder gerne, Heiterkeit auf der Tribüne, das ist halt am Sport das Schöne.
Reinhard Fendrich, es lebe der Sport im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Der Sport steht auch im Mittelpunkt des beruflichen Schaffens von meinem heutigen Studiogast Toni Oberndorfer vom ORF Fernsehen, der am vergangenen Dienstag eingeflogen ist nach Marbella, und zwar wegen des Comebacks von Österreichs Tennisstar Dominic Thiem im Tennisclub Ponte Romano beim Anitex 365 Andalusian Open Challenger Turnier. Und er war ganz nah dran, unten am Spielfeldrand, hat gesehen, wie er sich geschlagen hat, der Dominic. Ne? Und Toni, erzähl mal, wie hast du so seinen ersten Auftritt seit Juni 2021, seinen ersten Auftritt bei einem richtigen Turnier erlebt?
Ganz genau, Dietmar, ganz exakt war es der 22. Juni 2021, wo er sich einen Einriss der Sehnenscheide und der Gelenkskapsel damals zugezogen
hat. Auf Mallorca,
hatte,
ne?
Richtig, auch in Spanien. Mhm. Und nach über 9-monatiger Pause ist er also zurückgekehrt. Und das war schon ein besonderer Tag für den österreichischen Tennissport. Dominic Thiem zählt nach Thomas Muster zu den ganz großen Stars, und das merkt man auch im Land. Da hat sich einiges getan, einiges entwickelt, auch im Tennisbereich. Und war schon ein Erlebnis, vor allem das Ambiente war sehr, sehr würdig im Ponte Romano. Das hat auch der Dominic dann im Interview noch zu mir gesagt. Auch was Besonderes, dass es vor Zuschauern stattgefunden hat. Auch das sind ja viele Sportler und Sportlerinnen nicht mehr gewohnt.
Und es war auch ziemlich voll, ne, am Dienstag. Ne? Ja. Also war ganz gut besucht. Ne? Und unter anderem, weil dann auch Stan Wawrinka davor gespielt hat. Ne?
Direkt genau. Davor, richtig. Ja. Mhm. Auch ein Grand-Slam-Sieger, sogar ein Dreifacher.
Genau, und war auch mal Weltranglisten-Dritter sogar. Ne? Genau,
richtig.
Wie Dominic. Ja.
Auch das haben sie gemeinsam. Wäre schön, wenn die Parallele dann mit den drei Grand-Slam-Siegen auch zum Dominic übergehen würde, denn der hat ja einmal gewonnen, die US Open 2020, bislang.
Genau.
Und dann hat diese Talfahrt ein bisschen begonnen, aber ich glaube, es war ganz wichtig, dass er gespielt hat, das hat auch er unterstrichen, er war körperlich fit und nach diesen Monaten der Ungewissheit, ob er das Handgelenk, nämlich am Schlagarm, an der Schlaghand, wirklich voll belasten kann, war es, glaube ich, ein ganz wichtiger Test für ihn, dass das wieder funktioniert, dass diese Automatismen noch nicht so greifen können, wie das sonst der Fall war, über lange Jahre seiner Karriere, das ist auch klar. Man hat keine Wunderdinge von ihm erwarten können. Aber das Ergebnis war auch zweitrangig, und dennoch, er hat eigentlich Chancen gehabt, dieses Spiel auch zu gewinnen, war schnell 0-5 hinten, es hätte auch ganz anders ausschauen können, aber man muss auch
und
dazu
sagen... Und im zweiten Satz kam dann nochmal so zwischendurch eine Powerphase dann durch, ne? Und da dachte man schon, er dreht jetzt vielleicht nochmal, ne?
Richtig, und vor allem seine Rückhand, die Linie entlang, das ist meistens ein Indikator, dass sein Spiel
funktioniert. Einhändige Rückhand übrigens, ne? Genau, ja, oder?
Eine der schönsten auf der Tennistour. Wahrscheinlich auch das hat er mit Stan Wawrinka gemeinsam,
genau,
noch eine Parallele.
Ist auch ein Hinder, ja.
Aber selbst wenn er gewonnen hätte, muss man dazu sagen, er hätte nicht weiterspielen können, denn er ist ja gestern positiv auf Covid getestet worden.
Genau, das war dann auch eine Überraschung. Du hast ja schon alles aufgebaut fürs Interview eigentlich gestern Morgen, ne? Und wolltest irgendwie mit ihm noch was Ausführlicheres machen, ne? Und dann kam irgendwie die Nachricht, ne, ist positiv.
Wir waren bereit, ich habe mich schon sehr auf das längere Interview mit ihm gefreut, nach auch, wie gesagt, ein bisschen längerer Zeit. Und dann kam eben die Nachricht, nein, der Schnelltest war positiv. Dann war noch eine Ungewissheit eigentlich mehrere Stunden lang noch, weil der zweite Test war dann nicht ganz klar, war der zweite Strich jetzt da oder nicht. Also war nicht aussagekräftig. Und dann war aber der PCR-Test späteren Nachmittag, schon am frühen Abend da, und dann war die Gewissheit auch da. Er ist leider positiv und hat sich sofort auch in Selbstisolation begeben. Und ich hoffe, es geht ihm an und für sich nicht schlecht, was ich jetzt aus dem Managementbereich gehört habe.
Hast du mit ihm auch nochmal die Möglichkeit gehabt, da persönlich mit ihm nochmal zu sprechen?
Persönlich mit ihm nicht, aber mit seinem Manager Gallo Blanco, mit dem ganzen Management-Team von Cosmos, ist ja jetzt auch bei einem spanischen Management-Team von Gerard Piqué, von dem Star.
Der auch den Davis Cup gekauft hat und organisiert, ne?
Ja. Genau. Mhm. Und die haben mich super up-to-date gehalten. War natürlich bitter, aber das Wichtigste ist, dass er erstens mal keine starken Symptome hat, oder es geht ihm eigentlich bestens. Und wichtig wäre für ihn, dass er dann so schnell wie möglich wieder Match spielen kann. Denn diese Matchpraxis, diese Matchhärte, die fehlt ihm, und das hat er auch im Interview bei mir noch betont, direkt nach dem Match. Ja.
Aber was macht das jetzt psychologisch mit ihm? Ne? Wenn du sagst, Mensch, da musst du wieder pausieren, wieder warten und so weiter, hast du gerade wieder angefangen, wieder dich in Form zu bringen und so weiter. Er hätte ja eigentlich in Marrakesch jetzt spielen sollen. Ne? Daraus wird ja wohl nichts. Und Monte Carlo, weiß ich nicht, ob er da spielen kann oder Steht noch in den Sternen, oder?
Steht noch in den Sternen. Monte Carlo sollte sich ausgehen, wenn nicht noch etwas passiert. Ist schon ein bisschen wie verhext in den letzten Monaten für ihn. Und das ist der nächste Rückschlag. Aber ich hoffe, es wird ein Rückschlag von kürzerer Dauer sein im Vergleich eben zu dieser Handgelenksgeschichte, die doch sehr, sehr langwierig war. Und wie gesagt, noch einmal, wichtig war für ihn trotzdem dieses eine Match, so komisch es vielleicht klingt, auch wenn er dieses in zwei Sätzen verloren hat. Und jetzt können wir ihm nur gute Besserung wünschen. Das Interview, das du angesprochen hast, wäre für die Sendung Sport am Sonntag gewesen in ORF 1. Und das werden wir jetzt aber nachholen, nämlich live am Sonntag. Und Dominik wird uns da online zugeschaltet sein.
Falls sich jetzt viele Hörer fragen, was macht denn der Oberndorfer hier, wenn er den Dominik Thiem interviewt hat? Du hast dich auch testen lassen, gleich am gestern, heute auch nochmal, also negativ, du bist raus aus der Nummer, ne? Also,
ja, raus aus der Nummer, muss man ein bisschen Geduld haben, weißt du, wie das ist mit Inkubationszeit, aber genau, wie gesagt, die Tests waren jetzt einmal klar negativ. Ich hatte es auch schon, was keine Garantie ist, wie wir wissen, kann man auch öfters bekommen mit den verschiedenen Varianten, aber derweil passt alles und insofern sollte das gut sein und gut bleiben, hoffe ich.
Dominik Thiem hatte ja mehrmals versucht, wieder irgendwie in die Tour reinzukommen und so weiter, hat dann sein Comeback mehrmals verschoben. Ne? Warum hat er sich jetzt ausgerechnet dann entschieden, in Marbella wieder dabei zu sein? Aus Verbundenheit vielleicht mit der Familie Leitgeb und vielleicht auch den persönlichen Kontakt mit Florian Leitgeb, dem Turnierdirektor?
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, das hat auch Florian Leitgeb mir noch erzählt. Er hat viermal insgesamt, du hast das angesprochen, angekündigt, dass er zurückkehren wird. Zunächst bei einem Showturnier in Abu Dhabi, dann hat er angekündigt beim ATP Cup und bei den Australian Open, dass er zurückkehrt. Hat das auch wieder kurzfristig abgesagt, dann bei der Südamerika-Tour auch wieder kurz davor abgeblasen. Es waren immer aber gute Gründe natürlich vorhanden, dass er das getan hat. Und dann auch noch bei Indian Wells, wo er gesagt hat, okay, das ist der Zeitpunkt, wo ich zurückkehren möchte. Auch das. Jetzt der fünfte Versuch hat zumindest geklappt, auch wenn es nur ein Match war. Das hat auch für Kritik gesorgt, teilweise für mich völlig auch überzogen, auch in österreichischen Medien. War halt auch eine Kette von unglücklichen Umständen, wie ich finde. Und jetzt bleibt es auch für die österreichischen Tennisfans nur zu hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkehren kann und dass er in einen gewissen Turnierrhythmus wiederkommt. Denn das macht das ganze Tennisleben aus an der Weltspitze.
Und Dominik Thiem ist ja für euch Österreicher schon so ein Strahlepunkt, ne, in der Tenniswelt, sage ich mal. Ne? Deswegen hat sich wahrscheinlich dann ORF Sport Plus, die jetzt übertragen haben am Dienstag, ne, wahrscheinlich auch entschieden, da live reinzugehen. Ne? Auch wenn es vielleicht nur in Anführungszeichen ein Challenger-Turnier ist. Ne?
Absolut. Es war zu wichtig, dieser Moment im österreichischen Tennis, um den zu verpassen. Ist dann auch immer eine Sache mit Rechten, mit Live-Rechten, was darf man, was darf man nicht. Es ist hier gelungen und das war schön, dass wir das live im Programm hatten. Übrigens auch die Partie von Stan Wawrinka davor. Genau. Also zwei Topstars live auf Sport Plus. Und auch wenn es jetzt ein bisschen anders gelaufen ist, sage ich mal, als geplant, auch für Sport am Sonntag, für unser wöchentliches Magazin, ist gut, dass ich hier bin und dass ich auch eben direkt mit Dominik in Kontakt war und auch mit seinem Management, auch mit Florian Leitgeb. Und man muss dazu sagen, dieses Turnier, das wirkt schon größer als ein Challenger-Turnier. Das haben alle Spieler und Spielerinnen, mit denen ich hier jetzt im Laufe der zwei Tage gesprochen habe, mir nochmals mitgeteilt.
Genau, also ich glaube, Ronny, der ja auch schon an deinem Platz hier saß, der würde, glaube ich, wäre ziemlich stolz auf seinen Sohn. Ne? Und auch das Florian, dann würde ich dann einen Monat nach dem Tod seines Vaters, dann würde ich hier das Turnier so toll über die Bühne bringt und so weiter, ist schon ja, lobenswert, oder?
Ja, da rennt man gleich die Ganselhaut, wie man in Österreich sagt. Hätte sicherlich eine Riesenfreude gehabt, bin ich mir ganz sicher. Und man darf nicht vergessen, er ist der Mann, der verantwortlich ist dafür, dass dieses Turnier in dieser Form stattfinden kann. Es war ja auch im Vorjahr ein 250er-Turnier. Dieses Flair hat es behalten. Andere haben sogar gesagt, das hätte sogar das Potenzial auf ein 500er-Turnier. Ja. Die Damen sind ja diesmal auch da. Also es ist alles viel, viel größer, als es vielleicht die Etikette Challenger
hergibt. Auch eure österreichische Nummer 1 ist auch mit dabei. Ne? Wie hat die sich denn geschlagen?
Julia Grabherr war auch dabei, richtig. Die derzeitige Nummer 1 bei den Damen ist leider in der ersten Runde gegen eine Spanierin ausgeschieden. Hat aber auch noch einmal, ich habe gestern auch beim Training bei ihr dabei sein dürfen, mit ihrem Bruder Alex, hat auch noch mal betont, dass das Ganze hier schon sehr, sehr nett ist. Also sie ist ja auch eine Weltreisende, so wie alle Tennisprofis. und Puente Romano und das ganze Flair.
Hat ein besonderes Flair, ne, oder?
Ganz, ganz besonderes Flair, richtig.
Okay, nochmal zurück zu Dominic Thiem. Du bist ja schon lange dabei im Tennis-Zirkus, sage ich mal. Hast schon viele von vielen Turnieren berichtet, ne? Was ist er für ein Typ? Ne? Ihr habt ja schon mal, wie gesagt, die tolle Nummer 1 gehabt, ne? Vor vielen Jahren, Thomas Muster. Ne? Also so viel gemeinsam haben die aber nicht, die beiden, oder?
Ja, die Parallelen halten sich wahrscheinlich in Grenzen.
Vom zwischen Charakter den beiden. Her meine ich jetzt. Ne?
Man also darf aber nicht vergessen, sie haben auch mal kurzzeitig zusammengearbeitet.
Ach so,
aber
ja.
Vielleicht war,
ach, stimmt, ja.
ja. Aber das war nur kurze Zeit. Vielleicht hat es auch deswegen nicht funktioniert, weil sie einfach auch unterschiedliche Typen sind, jeder für sich. Aber du hast schon recht, er ist was ganz Besonderes und weil du auch den Typ angesprochen hast, es ist faszinierend zu beobachten, ich durfte bei den French Open bei ihm dabei sein, auch mal bei den US Open, mit welcher Intensität er jede Trainingssession ausführt und aber auch mit welcher Freundlichkeit und welcher Ruhe dann er einem begegnet in Interviews. Ein ganz bodenständiger Typ, wie ich finde, der das auch von seiner Familie mitbekommen hat. Und diese Familie lebt Tennis, das spürt man, aber er ist immer am Boden geblieben und das muss man eigentlich zu schätzen wissen.
Dass man es nach langen Verletzungen wieder ganz nach oben schaffen kann, hat Rafa Nadal dieses Jahr eindrucksvoll bewiesen, ne? Glaube ich, zweimal sogar schon, ne? Dieses Jahr. Ne? Dominik ist 28, ne? Also im Prinzip hat er schon nochmal das Zeug, es ganz nach oben zu schaffen, ne? Oder sogar die Nummer 1 zu werden, oder?
Glaube ich schon. Nach dieser Verletzungspause muss man sagen, es ist nicht leichter geworden, es ist noch viel herausfordernder geworden, denn man sagt oft, und auch Thomas Muster zum Beispiel hat das gesagt, es braucht dann schon die doppelte, dreifache Zeit der Verletzungszeit, um wieder an dieses Level heranzukommen. Ich traue es ihm zu, er ist technisch super ausgebildet worden, Dominic Thiem, in seiner Karriere. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, jetzt die nächsten Monate, die nächsten Jahre, traue ich ihm das auf alle Fälle zu. Zumindest, dass er ein paar weitere Grand-Slam-Titel gewinnt und vielleicht sogar die Nummer 1 wird. Das wäre natürlich sporthistorisch für Österreich.
Ja, zu wünschen wäre es euch, ne? Oder eurem Land. Ne? Wie sieht es aus mit denen, die dahinter kommen, hinter Dominic Thiem? Wie sieht es mit denen aus?
Du meinst jene Leute, die nachrücken?
Genau, genau.
Interessanterweise ist sein bester Freund, auch aus der Schulzeit, Denis Novak, ist derzeit die Nummer 2 Österreichs, ist auch eine ganz interessante Konstellation.
Ja, Weltranglistenplatz?
Habe ich jetzt nicht ganz genau, war schon in den Top 100, ist im Moment aber nicht in den Top 100 drinnen. Kann ich dann auch noch genau nachschauen. Die Nummer 3, Juri Rodionow, hat zuletzt aufgezeigt, weil er ein Challenger-Turnier gewonnen hat. Okay. Er ist in guter Form. Also da kommt schon ein bisschen etwas nach. Es gibt auch ein paar junge Talente, die auf sich aufmerksam machen. Und das ist auch ein bisschen das Schaffen von Dominic Thiem, denn der hat etwas bewirkt. Es gibt über 1600 Tennisvereine in Österreich. Mhm. Und ich weiß von meinem Verein, von Watt Meidling in Wien, da sind die Plätze immer ausgebucht und so schaut es, glaube ich, in ganz, ganz vielen Tennisvereinen in Österreich aus. Und da hat Dominic Thiem einen ganz, ganz großen Anteil.
Ja, im Prinzip damals wie in Deutschland Boris Becker und Steffi Graf. Die haben ja auch einen regelrechten Boom ausgelöst. Ne? Und
so
das
ähnlich.
Hängt dann immer auch mit den Persönlichkeiten dann auch zusammen. Ne? Ob so ein Sport sich dann wirklich entwickelt, ne? und wächst oder ob es dann auch ein bisschen Stillstand gibt.
Bin ich fest davon überzeugt.
Genau. Toni, wir machen eine kurze Pause, ne? Und wieder ein Lied aus deiner Heimatstadt nicht, du bist ja aus Niederösterreich, ne? Aber bist viel in Wien, bist auch, glaube ich, im ORF-Studio in Wien, ne?
ORF-Zentrum,
oder?
Genau, richtig, ja.
Im Zentrum und ein legendärer Popstar, würde ich sagen.
Jetzt,
ne? Jetzt überleg mal, wer das sein könnte.
Falco.
Genau.
Wohin sind deine Frauen? Oh, I'm ready. Ich heiß Maria Marilyn und Eva heißt Yvonne. Ein junger Bogart hängt ihr an den Lippen, keine Sinn sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, Tänzer sind gestoppt. Es ist 4:45 Uhr, nun wird Position gebrochen. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, ab Toronto, Canada.
Falco, Vienna Calling im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella mit meinem Studiogast Toni Oberndorfer vom ORF Fernsehen. Wir haben vorher über das Tennisspektakel im Hotel oder im Tennisclub Ponte Romano gesprochen. Was wir noch nicht gesagt haben, dass Philipp Kohlschreiber heute weitergekommen ist, ne, gegen Carlos Taverner. Und der spielt jetzt ausgerechnet im Viertelfinale gegen den Gegner von Dominic Thiem, gegen Pedro Caccini aus Argentinien, ne?
Richtig, wird interessante, spannende Angelegenheiten werden, denn Caccini hat gegen Dominic Thiem auch nicht schlecht gespielt, das muss man auch dazu sagen.
Auf jeden Fall, ja, genau. Und hast du mit Kohli auch schon mal zu tun gehabt in deiner Arbeit, oder?
Zu tun gehabt natürlich, den persönlichen Kontakt noch nicht gehabt, aber vielleicht ergibt sich's ja noch, auch wenn er schon, sag ich mal, im Abend wahrscheinlich oder im Herbst seiner Karriere ist, wie man sagt.
Den habe ich aber toll in Erinnerung, damals vom Davis Cup Viertelfinale Spanien gegen Deutschland in der Stierkampfarena von Portobanus und da hat er nämlich gewonnen gegen Tommy Robredo und gegen Fernando Verdasco. Am Ende hat dann Spanien zwar trotzdem mit 3:2 gewonnen, aber es war, wie gesagt, allein diese Stimmung in der Stierkampfarena Arena, ne? Und die kennst du nämlich auch, weil du warst nämlich vor 13 Jahren schon mal hier in Marbella, ne? Hast da ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht und da habe ich zufälligerweise auch gearbeitet und da, aus dieser Zeit kennen wir uns eigentlich, ne?
Ja, so lange ist das schon her. Wahnsinn eigentlich, aber ich habe die besten Erinnerungen an diese Zeit. Wie gesagt, unglaublich, dass es schon 13 Jahre her ist, aber ich durfte damals als 2-Monats-Praktikant, ja, als rasender Reporter auch diese Städte in der Umgebung erkunden. War sehr spannend und
und hast damals, glaube ich, auch diesen Wochenmarkt da an der Stierkampfarena besucht, ne? Und da ein bisschen Eindrücke vermittelt, ne? Oder?
Genau, ich kann mich noch ganz gut an diesen Tag erinnern, so wie auch an jeden anderen Ausflug, denn es war sehr abwechslungsreich. Also da war alles dabei, Estepona, San Pedro, Fuengirola, Monda, Ronda, Benalmádena, also da war ich überall.
Aha, genau, und untergebracht warst du damals nämlich hier mitten im Zentrum, ne? Nicht wenige, einen Steinwurf entfernt von hier. Ne? Hat sich viel verändert in der Zeit, ne? Aus deinem Empfinden her?
Ich hatte, wie schon zuvor erwähnt, gar nicht die Gelegenheit, jetzt Marbella, ja, richtig zu erkunden in diesen Tagen. Kann nicht sagen, ob sich sehr viel verändert hat. Ich war dann ja nochmal 2011 hier.
Da warst du zum Blitzbesuch kurz da.
Richtig,
ne?
Genau, zum Urlaub, eigentlich in Torremolinos. Und dann haben wir uns auch getroffen.
Essen unten am Chiringuito, ne? Kann ich mich daran
erinnern. Richtig. Ja. über die Veränderungen traue ich mir kein Urteil zu, kann ich nicht beurteilen.
Dabei hast du sogar damals mal mit dem Gedanken gespielt, dich hier niederzulassen, oder hast gesagt, es wäre eigentlich toll, hier irgendwie was machen zu können, ne? Oder hier leben zu können.
Das stimmt.
Ist das aber immer noch da, dieser Traum? Oder?
Der generelle Traum, am Meer zu leben. vielleicht hier, vielleicht woanders. Der Traum besteht noch immer. Mhm. Mittlerweile ist Familie da und auch zwei Söhne.
Okay.
Vielleicht klappt es dann trotzdem. Man weiß nie, was das Leben bringt.
Also auf jeden Fall, in diesen 13 Jahren ist aus dir was geworden. Du hast ja damals schon vorher auch gearbeitet. beim Print auch einige Jahre. Ne? Warst unter anderem davor auch mal als Praktikant bei einer deutschen Zeitung in Griechenland, in Athen. Ne?
Richtig.
Da hast du, glaube ich, auch noch Kontakte von damals. Ne?
Griechenland-Zeitung, mhm. Auch noch gute Kontakte nach Athen. Genau, ja. Auch in Hamburg hatte ich mal das Vergnügen, bei Geo zu arbeiten. Das war
das tolle Reisemagazin. Mhm.
Ein ganz anderes Level, sage ich mal, auch von Journalismus, auch von Qualitätsjournalismus.
Und über welches Land durftest du da berichten? Oder?
Ich war damals für das Magazin Geo Special im Einsatz.
Ah, okay.
Das war sogar, es ist um eine Weltreise damals gegangen. Ich durfte damals die Informationen recherchieren. Mhm. Aber grundsätzlich, die Herangehensweise und dass es auch dort Verifikationsredakteure gibt, also nur Redakteure, die dafür verantwortlich sind oder zuständig sind, um diese Fakten noch einmal zu checken, das hat mich fasziniert damals als Journalismusstudent damals noch. Mhm. War auch eine prägende Zeit, genauso wie die Zeit in Athen, genauso wie die Zeit hier in Marbella, hat mich auch sprachlich gefördert.
Genau, und ich habe es so ein bisschen mitbekommen. Also die spanische Kenntnisse sind noch da. Also mit dem Pressesprecher konntest du dich ganz gut auf Spanisch verständigen, ne, oder?
Das lasse ich mal so stehen. Ein bisschen bin ich schon frustriert, dass dann nicht mehr so viel geht. Mhm. Aber ich zehre noch immer von diesen zwei Monaten. Es war ja dann im Endeffekt ja auch nicht so lange. Aber sprachlich zehre ich noch immer von dieser Zeit, weil ich damals alle Interviews auf Spanisch gemacht habe, weil ich bei einer Spanierin damals Untermieter sein durfte. Ja. Und ich habe zwar immer auch versucht, das aufrechtzuerhalten, wenn man aber dann nicht so viel, vor allem nicht ins Reden kommt, dann ist es schwierig, auch wenn es ja mittlerweile Apps gibt, wo man sich da selber testen kann. Auch das mache ich. Ich lese Bücher auf Spanisch, schaue auch spanische Filme, spanisches Fernsehen, wenn es geht. Aber ich muss wieder forcieren, das habe ich jetzt gemerkt.
Mhm. Gut, also wie gesagt, lange journalistische Erfahrung und irgendwann bist du beim ORF gelandet. Wann war das und wie kam es dazu?
Richtig, du hast das angesprochen. Ich komme an und für sich aus dem Printbereich. Dann habe ich auch ein bisschen Radio sogar gemacht, Radioreportagen.
Okay.
Und dann kam ich zum ORF und das war damals auch ein Praktikum.
Wann war das?
2012. Also mittlerweile bin ich seit 10 Jahren im Unternehmen. Es war dann ein fließender Übergang zum Redakteur, zum Reporter, zum Kommentator. Schöne Sachen schon tun dürfen, viel erlebt, auch schöne Reisen gehabt und die Zusammenarbeit oder die Arbeit auch über Dominik Thiem gehört sicherlich zu den faszinierendsten Erlebnissen in meiner Karriere bislang.
Also du bist Reporter, bist Kommentator, ne? Stehst auch als Moderator vor der Kamera. Ne?
Ja, im Studio nicht, oder ich sage mal noch nicht, wer weiß, was die Zukunft
gestern,
bringt.
Gestern am Dienstag auf dem Court, ne? Hast du ja auch Live-Interview gemacht mit Florian Leitgeb und so weiter. Ne? Und
das war auch meine Aufgabe jetzt in Peking bei den Olympischen Spielen, auch das war eine eigene Erfahrung natürlich.
Ui, erzähl mal, wie war das denn? Da gibt es ja so einige Geschichten, dass alles ganz kontrolliert war und man sich gar nicht viel bewegen durfte. Erzähl mal.
Es war eine eigene Olympia-Bubble. Mhm. Mit den Corona-Maßnahmen hat es nochmal andere Dimensionen angenommen. Es war saukalt. Es war wirklich
minus
20 gefühlt waren es wirklich teilweise minus 25, minus 30. Ich war damals, sage ich schon, so lange ist es noch gar nicht her, eben im Februar auch als Reporter und teilweise als Moderator dort zuständig, also ständig an der frischen Luft. War ziemlich prickelnd und auch sehr frisch, war aber sehr spannend und auch aus österreichischer Sicht sportlich sehr erfolgreich. Und da machen die Interviews natürlich dann gleich noch ein bisschen mehr Spaß. Und
von welchen Sportarten hast du berichtet?
Im nordischen Segment.
Ah, okay.
Langlauf, nordische Kombination, Skispringen.
Okay, bist du selber auch ein Langläufer oder Skifahrer zumindest? Oder?
Kein besonders ausdauernder und kein besonders guter wahrscheinlich, aber ein leidenschaftlicher und gehört zu den schönsten Wintersportarten, wie ich finde.
Und apropos Wintersport, ne? Dafür hast du dann auch mal einen Preis bekommen für eine Reportage, ne? Den Sports Media Austria Preis, ne? Den höchst dotierten Sportjournalistenpreis Österreichs. Ne? Und da geht es um den ehemaligen Skispringer, jetzt muss ich nochmal gucken, Klaus Tuscherer, ne? ehemals aus der DDR, ne? Und der dann sich in Innsbruck 1976 dann von seinem Team abgesetzt hat. Wie wird einem so eine Geschichte angetragen oder wie kommt man da drauf?
Mich hat eine Bemerkung von Toni Inauer, der österreichischen Skisprunglegende, auf diese Geschichte aufmerksam gemacht, der mir bei einer anderen Dokumentation, ich habe schon einige machen dürfen für den ORF, erzählt hat eben von damals dieser Fluchtgeschichte von Klaus Tuchscherer, der sich ja während der Olympischen Spiele in Innsbruck 1976 absetzen konnte, mit Hilfe seiner österreichischen Freundin. Mhm. Und der hat das in einem Nebensatz erwähnt. Wie gesagt, da ging es an und für sich in dieser Dokumentation damals um etwas anderes. Und dann habe ich nachrecherchiert, habe die Stasi-Akten studiert. Es gibt einen, okay, also wie hoch wäre das? Wahrscheinlich einen halben Meter hoch ungefähr Stasi-Akt über Klaus Tuchscherer, der schon das vor heißt, seiner
Flucht... Das heißt, bist du extra nach Berlin gefahren oder was? Oder?
Ich war in Berlin im Stasi-Archiv. Mhm. Allein das ist ein faszinierender Anblick, wenn man vor diesen... Ein faszinierender, ein bisschen erschütternder Anblick, wenn man dann über diese... Oder zwischen den Regalen steht, diese vollen Akten schon ein bisschen vergilbt sieht, diese Historie spürt... den Kalten Krieg spürt und Klaus Tuchscherer war als Sportler ein Objekt der, ich sag mal, auch Manipulation, der Propaganda. Er wurde schon vor seiner Flucht ausführlich beobachtet und konnte sich dann eben während der Olympischen Spiele absetzen und wurde danach natürlich fast gejagt von der Stasi. Es war mitunter wahrscheinlich das Spannendste, was ich als Gestalter, sage ich einmal, recherchieren durfte. Es war dann eine knapp einstündige Doku, die dann, wie du gesagt hast, auch ausgezeichnet worden ist.
Wie viele Arbeitsstunden stecken da dahinter, hinter dieser Reportage?
Das ist mitunter faszinierend, dass es entstanden ist, wahrscheinlich in 3-4 Monaten. Also den Anstoß vielleicht, der ist passiert 8-9 Monate, bevor es dann zur Ausstrahlung gekommen ist. Also da steckt schon dann noch mehr Recherche dahinter, aber die Dreharbeiten und so weiter, das ist dann in kürzester Zeit alles möglich geworden. Mhm. Ich habe auch ehemalige, zumindest laut Stasi-Akten, Stasi-Beamte quasi gefunden, nämlich Sportlerkollegen, die ihn beobachtet haben, die das dann vor der Kamera abgestritten haben. Das ist das Schöne ein bisschen am Fernsehen, da kann man sich sein eigenes Bild machen.
Und kam er selber auch zu Wort, oder?
Natürlich, das war die Basis. Mhm. Er hat... ist ein meinungsstarker Mensch, der auch seine Meinung über die damalige Zeit deutlich zum Ausdruck brachte. Ihn zu haben und die sportlichen Kontrahenten, die noch immer so emotional auch erfasst sind, die noch immer abstreiten, jemals irgendwas für die Stasi getan zu haben. Wie gesagt, es ist in den Stasi-Akten so belegt und so soll es auch stehen bleiben. Die haben das, wie gesagt, noch so emotional auch abgestritten. Und das war schon... sehr lehrreich und sehr spannend, wie man Menschen und vor allem Sportler auch instrumentalisieren kann. Und er durfte ja dann, nur um ein Beispiel zu bringen, er wurde von all seinen ehemaligen DDR-Kollegen dann ignoriert. Das hat auch Toni Inauer dann in dieser Doku gesagt. Das war faszinierend zu beobachten, wie man Menschen ausblenden kann. Der war nicht mehr vorhanden. Der war Staatsfeind Nummer 1 und so wurde er behandelt. Und er hat das sehr lebendig erzählt und das ist dann in der Dokumentation auch zu sehen gewesen. Und es war auch ein Glück, dass ich all diese Protagonisten noch vors Mikro bekommen habe. Unter anderem auch, das war ein weiterer Aspekt dieser Geschichte, auch Dr. Heinz Wuschech, der langjährige Arzt damals, dem Dopingvorwürfe en masse entgegengeströmt sind, der aber klar und sehr ehrlich auch Stellung damals genommen hat. Mittlerweile ist er verstorben. Und auch ihn habe ich noch bekommen, wahrscheinlich war es sein letztes langes Interview, ohne einen Beleg dafür zu haben, ich glaube es zumindest. Und auch Ulrich Wehling, der dreifache Olympiasieger der DDR, wie gesagt, war dann Interviewpartner, der da in den Stasi-Akten vorkommt, als Beobachteter, aber auch als Beobachter. Und es war wie ein Film, es war ein Drehbuch, den vor allem der Stasi-Akt geschrieben hat und ich bin ein bisschen stolz drauf und glücklich, dass ich das machen habe dürfen. Ja.
Und geht man an so eine Geschichte auch ran, weil man weiß, okay, die könnte man dann vielleicht mal einreichen bei so einem Preis oder sowas, ne? Könnte vielleicht auch was draus werden dann, ne? Oder war es dann am Ende doch eine große Überraschung für dich, dass du dann den ersten Preis gemacht hast?
Puh, das ist eine schwierige Frage für mich, denn ich habe es schon angedeutet, ich habe einige Dokumentationen gemacht. Interessanterweise ist es dann die Geschichte, die den Preis gewinnt, die am meisten Resonanz bekommt. Mhm. Ist ja auch irgendwie logisch. Mhm. Aber es waren auch andere Geschichten über den Herrn Bosman zum Beispiel, der die Fußballwelt damals auf den Kopf gestellt hat, die ganze Transferwelt gekippt hat. Das Transfersystem, mit dem durfte ich auch eine längere Doku drehen. Mhm. Andere Geschichten auch noch in China und so weiter. Ich möchte nur damit aus dem Ausbringen, ohne da jetzt meine Arbeiten aufzählen zu wollen, dass dann die Preise immer am meisten Resonanz bringen. Auch diese Geschichte waren sogar unter anderem längere Recherche dafür notwendig. Aber der Preis ist natürlich eine schöne Anerkennung und hat auch seinen Wert.
Und ist der ORF so großzügig, dass er auch dann es erlaubt, dann neben dem Tagesgeschäft dann Zeit für Recherchen dann zu geben und dass man auch wirklich mal ein bisschen in Ruhe und in der Tiefe arbeiten kann?
Das würde ich schon sagen. Und das macht auch noch die Qualität meiner Ansicht nach aus eines öffentlich-rechtlichen Senders. Mhm. Das möchte ich hier unterstreichen, auch wenn nicht alles glatt läuft, auch nicht alles gut ist, möchte ich gar nicht sagen. Es gibt genügend Fehler auch bei uns, aber diesen Qualitätsanspruch haben wir schon noch und vor allem bietet da die Sendung Sport am Sonntag den Raum dafür. Und nicht nur ich, auch ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben da sehr, sehr schöne Sachen schon auf die Beine gestellt und da können wir als Team auch stolz darauf zurückblicken. Ja.
Hat sich der Preis dich irgendwie verändert, ne? Oder bist du jetzt in der Hierarchie ein bisschen nach oben gestiegen im ORF? Oder?
Nein, wie gesagt, der Preis war schön, nette Anerkennung, aber ich muss dann ehrlicherweise sagen, mehr ist es dann auch nicht. Also es haben viele Dokumentationen genauso viele Emotionen bei mir ausgelöst, waren wahrscheinlich gleich viel Arbeit. Für mich persönlich, deswegen Preis ist schön, gute Anerkennung, aber man braucht es auch dann nicht überziehen, sagen wir so.
Was steht als nächste große Geschichte an? Wo gehst du als nächstes hin?
Naja, ich hätte einige Ideen gehabt, die wurden auch Corona-bedingt dann eigentlich abgeblasen, ist dann nicht möglich gewesen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, weil das sind meine Ideen. Okay. Die habe ich noch im Hinterkopf. Ja. Wurde dann durch Corona ein bisschen zunichte gemacht.
War ja aber eine komische Zeit wahrscheinlich jetzt die ganzen 2 Jahre. Ne? Wenig Live-Interviews und ja, dann immer diese Blase überall. Ne? Und das war jetzt auch das erste Mal, dass du wieder live irgendwie moderiert hast auf dem Platz, ne? Oder? Jetzt am Dienstag, oder?
Ja, zumindest in dieser Form und Art und Weise, ja. Und es ist schon faszinierend, was in 2 Jahren dann auch an Automatismen verloren gehen und welche Prozesse dann plötzlich man sich selber wieder einverleibt. Also eben mit Abstand, mit 2 Mikros, mit Angel, mit Tonangel, mit diesen Abstandsregeln, mit Maske und so weiter.
Aber hat alles geklappt am Dienstag, ne? Oder warst du wieder drin? Oder?
Ja, das hat schon gepasst. Belassen wir es dabei.
Okay, wunderbar. Toni, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ne? Und dass du noch viele schöne Geschichten machen kannst. Ne? Und weiß nicht, Katar, Fußball, bist du da auch aktiv oder überlässt du das lieber den Kollegen?
Ich werde sicher in irgendeiner Form involviert sein. Okay. Wie, weiß ich noch nicht. Das entscheiden dann andere. Wird auch ein ganz interessantes Turnier. Auch schon umstritten im Vorfeld, garantiert Spannung, glaube ich. Ne?
Auch ganz komisch für die Zuschauer, dann plötzlich im Winter irgendwie da zu sein. Normalerweise ist man immer dann im Sommer im Biergarten oder sowas bei Würstel und nochmal das Bier, ne? Aber es wird diesmal alles anders.
Ich sage nur ganz kurz noch, ich war gerade in Peking bei den Ausläufern der Gobi-Wüste, wo man sagt, dort sollte man eigentlich nie Winterspiele veranstalten. Irgendwie paradox und so ähnlich ist es ja auch mit Katar, mit den klimatisierten Stadien und mit den Bauarbeitern, die ja da auch zuhauf umgekommen sind im Vorfeld.
Wobei Beckenbauer hat keine Sklaven gesehen, ne? Oder? Ja.
Ich lasse es so stehen, wie du sagst. Nächste umstrittene Sportveranstaltung. Ja, ich glaube, da können wir uns einig werden.
Okay, also da spätestens sieht man dich wahrscheinlich wieder oder bekommt von dir irgendwie Nachrichten dann vermittelt. Ne? Bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch,
Toni
Oberndorfer vom ORF-Fernsehen. Und ja, lass es nicht wieder 13 Jahre werden, bis wir uns das nächste Mal sehen.
Hoffentlich nicht. Danke vielmals für die Einladung nochmal.
Genau, noch kurz die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Morgen kommt mal kurz die Sonne raus, es bleibt aber relativ frisch noch, ne? Bei Temperaturen so um die 16 Grad. Zum Wochenanfang meldet sich dann auch der Regen wieder zurück. Temperaturen gehen runter bis auf 14 Grad und erst bis zur Wochenmitte, da bessert sich das Wetter rechtzeitig bis zum Beginn der Semana Santa. Ja, das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am nächsten Donnerstag zur gewohnten Zeit. Infos und zu Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt es auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.
Adios, perdida, que calmas un poco este temporal, aunque de nada valdría.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.